Ich freue mich ganz besonders, als Wahlbraunschweiger bei Ihnen in Göttingen vortragen zu können. Ich muss gestehen, dass wir immer noch etwas wund sind, dass wir vor 199 Jahren den Karl Friedrich Gauß an Sie verloren haben. Aber so ist Geschichte nun halt mal und das soll der Kooperation aber natürlich keinen Abbruch tun. Das Thema, dem ich mich, dem ich mich zuwenden möchte, ist die Frage, ob es einen Zusammenhang gibt zwischen Biosphäre, also zwischen Leben auf der Erde und Polarisationswechseln des Erdmagnetfeldes. Solche Polarisationswechsel sind Situationen, wo der magnetische Südpol, der heute zurzeit in der Nähe des geografischen Nordpols ist, plötzlich sich so ändert, dass er in der Nähe des geografischen Südpols liegt und der magnetische Nordpol plötzlich in der Nähe des geografischen Nordpols auch. Und das nennt man Polaritätswechsel. Ich gehe da später gleich nochmal drauf ein. Und die Frage ist, was passiert während so eines Polaritätswechsels? Das Thema selber hätte Karl Friedrich Gauß sicherlich sehr, sehr interessiert, obwohl er damals zu seiner Zeit noch gar nichts wusste von diesem Phänomen. Aber interessiert hätte es ihn sicherlich und hätte er von dem Phänomen gewusst, hätte er sich ihm auch zugewandt. Nur ich bin nicht so ganz sicher, ob er einen Vortrag gehalten hätte, wie ich das heute machen werde. Gauß war ja bekannt dafür, dass er Dinge angedacht hat und zu Ende gedacht hat und erst dann öffentlich in Form von Publikationen darüber geredet hat. Aber er hat natürlich sehr viel spekuliert und offen nachgedacht in Form seiner, ich glaube, fast 7000 Briefe. Heute ist es so, dass man sich auch durchaus erlauben kann, in einem Vortrag mal etwas zu spekulieren und ein Thema anzureißen. Und das möchte ich hier machen. Und Sie werden ganz zum Schluss sehen, eine Beantwortung dieser Frage werde ich Ihnen nicht geben, sondern das ist ein offenes Forschungsthema. Aber ich will mich der Sache etwas nähern. Ich will zunächst noch mal zu sprechen kommen auf das Magnetfeld der Erde. Ich weiß, dass Herr Siebert das in einem Vortrag hier noch mal schon mal getan hat, aber ich werde da kurz noch mal drauf eingehen. Dann interessieren mich sogenannte erdmagnetische Variationen und so ein Polaritätswechsel ist ein Fall solcher erdmagnetischen Variationen, nämlich die Umkehrungen sollen mich dann auch etwas bewegen und dann die eigentliche Frage Polaritätswechsel und Biosphäre. Ich werde so ein bisschen eingehen auf die experimentellen Befunde, die man hat. Dann werde ich mögliche Prozesse, die so einen Zusammenhang darstellen könnten, diskutieren und dann so ein bisschen spekulieren und erzählen, was wir zurzeit auf dieser Strecke wissenschaftlich machen. Lassen Sie mich hier Ihnen einfach nochmal das Erdmagnetfeld zeigen, so wie wir es heute kennen. Was Sie hier sehen, ist eine Karte der Intensität des Erdmagnetfeldes. Sie sehen hier oben an den Polen die sehr starke Magnetfelder. Das spiegelt im Wesentlichen die sogenannte Dipolstruktur des Erdmagnetfeldes wider. Aber Sie sehen, dass das Erdmagnetfeld auch nicht nur ein reiner Dipol ist, sondern hier haben wir etwas, was wir die südatlantische Anomalie nennen. Das ist ein Gebiet, wo wir ein sehr schwaches Magnetfeld haben. Das deutet darauf hin, dass das Feld komplexer ist, als man sich das für einen einfachen Dipol erwarten würde. Und man darf also das Magnetfeld nicht einfach nur durch Dipol oder als ein Dipolfeld beschreiben. Dem Karl Friedrich Gauß verdanken wir eigentlich eine Methode, die uns gelehrt hat, dass dieses Erdmagnetfeld eigentlich aus zwei verschiedenen Quellen sich zusammensetzt. Und zwar sind es einmal innere Quellen, also Quellen, die im Inneren der Erde angesiedelt sind, und einmal äußere Quellen. Diese inneren Quellen, das ist einmal der noch kurz anzusprechende Dynamo-Prozess im äußeren Erdkern. Und dann haben wir magnetisierte Steine in der Erdkruste, die auch zu dem inneren Feld beitragen. Und dann gibt es die äußeren Quellen, das sind elektrische Ströme in der Hochatmosphäre und in der Magnetosphäre. Und durch eine Arbeit aus dem Jahre 1838 hat Gauß eigentlich auch die Quelle gelegt für die Beschäftigung mit der sogenannten Magnetosphärenphysik. Auch das ist ein Thema, auf das ich gleich nochmal eingehen muss. Also das sind die drei Quellen sozusagen, die wir für das Magnetfeld haben. Ich will alle drei kurz andeuten. Herr Siebert hat das sicherlich schon gemacht. Den Dynamo-Prozess, den kennen sicherlich gerade unter Ihnen die Fahrradfahrer. Das ist ein sehr interessanter Prozess. Sie haben hier den Fahrraddynamo mit einem festen Magneten und durch Ihr Fahrradfahren bewegen Sie diesen Magneten relativ zu diesen Spulen. Sie induzieren hier eine elektrische Spannung, treiben einen elektrischen Strom. Und was Sie machen, ist, Sie treiben normalerweise damit Ihre Fahrradlampe. Was man aber auch machen könnte, ist, man könnte mit diesem elektrischen Strom einen Elektromagneten treiben und letztlich diesen festen Ständermagneten durch diesen Elektromagneten ersetzen. Dann hätten Sie genau das, was man als Dynamo-Prozess versteht. Das wäre ein sogenannter selbsterregter Dynamo. Und genau das spielt sich ab im Inneren der Erde, hier im äußeren Kern. Dort hat man hier einen sehr starken Temperaturgradienten zwischen dem festen inneren Kern und der Grenze zwischen dem äußeren Kern und dem Erdmantel. Und dieser Temperaturgradient, der führt dazu, dass sie ganz starke Konvektionsbewegungen haben. Das Material bewegt sich sehr, sehr schnell. Material in diesem äußeren Kern ist elektrisch leitfähig. Sie können also Ströme dort drin treiben. Es ist natürlich auch flüssig, um die Bewegung überhaupt zu haben. Und was hier passiert, ist eigentlich nichts anderes, dass diese Bewegungsenergie, die Sie hier haben, die hier durch Ihr Treten erzeugt wird, dass diese Bewegungsenergie in magnetische Energie umgewandelt wird. Das heißt, dieser Dynamo-Prozess ist nichts anderes als ein Umwandlungsprozess von Bewegungsenergie in magnetische Energie. Ein sehr interessanter Prozess, der natürlich auch universell ist. Sie haben solche Prozesse nicht nur im Inneren der Planeten, sondern auch in der Sonne zum Beispiel oder selbst in Galaxien können Sie solche Dynamo-Prozesse betreiben. Der zweite Anteil, den ich erwähnte, das ist die sogenannte Krustenmagnetisierung. Das sind magnetische Mineralien und Gesteine in der Kruste der Erde. Und hier sehen Sie die Up-to-Date-Karte sozusagen der Verteilung solcher magnetischen Krustenanomalien, wie wir sagen. Bevorzugtes Element ist hier zum Beispiel Magnetit. Diese kleinen schwarzen Körner hier sind Magnetitkörner, die sind magnetisch und wenn Sie die in der Erdkruste anreichern, dann haben Sie dort die Möglichkeit, eben auch zum Erdmagnetfeld beizutragen. Und hier ist mal dargestellt eine Karte mit den Hotspots und dieses Rote sind Stellen, wo Sie großes Feld haben, das Blaue sind Stellen, wo Sie kleines Feld haben. Und ich habe Ihnen mal hier eine Lokation herausgeholt. Das ist die Yucatan-Halbinsel und das ist die sogenannte Chicxulub-Anomalie. Der Chicxulub-Krater wird ja von vielen angesehen als eine Einschlagstruktur. Auch da werden Sie, glaube ich, noch einen Vortrag haben. Dieser Einschlag in den Chicxulub, in die Chicxulub-Region soll angeblich dazu geführt haben, dass die Dinosaurier ausgestorben sind. Der soll also die Kreide-Tertiärgrenze begründet haben. Und es ist schon sehr beeindruckend zu sehen, dass man hier aufgrund von Messungen mit einem deutschen Satelliten, dem CHAMP-Satelliten vom Geoforschungszentrum in Potsdam betrieben, hier so feinskalig die Anomalien und diese Krustenmagnetisierung herausarbeiten kann. Der dritte Beitrag rührt her, wie gesagt, von den elektrischen Strömen in der Hochatmosphäre und in der Magnetosphäre. Nun, was ist die Magnetosphäre? Das will ich Ihnen hier kurz schematisch nochmal darstellen. Sie haben hier die Erde mit ihrem Primär-Dipolfeld. Diese Linien hier sind die Feldlinien. Was Sie aber haben, ist hier auf der linken Seite haben Sie die Sonne und die Sonne strömt ständig einen Strom von energetischen Teilchen ab und diese energetischen Teilchen, die müssen irgendwie an der Erde und ihrem Magnetfeld vorbeifließen und müssen den Körper Erde, den Planeten Erde umströmen und dadurch entsteht ein gigantisches Umströmungsgebiet. Dieses Umströmungsgebiet nennen wir in der Plasmaphysik die Magnetosphäre der Erde und die Umströmung führt dazu, dass hier zum Beispiel auf der Tagseite das Erdmagnetfeld so deformiert wird, das Magnetfeld wird zusammengedrückt und hier hinten haben Sie eine sehr, sehr lange Struktur, das nennen wir den Magnetosphärenschweif. Wenn Sie den sehen könnten, dann sähe das etwa aus wie ein Kometenschweif. Leider kann man ihn nicht sehen, vielleicht auch Gott sei Dank, aber das sind ähnliche Prozesse, die hier stattfinden wie in einem Kometenschweif. Nun, man ist so ein bisschen interessiert natürlich an den Dimensionen dieses Umströmungsgebietes und da gibt es eine Fläche, die nochmal wieder vorkommen wird, das ist die sogenannte Magnetopause. Das ist eine Grenzfläche zwischen dem Sonnenwind, zwischen dem Material, was von der Sonne kommt und zwischen dem Material, was sich in dieser Magnetosphäre befindet. Und diese Grenzfläche ist tagseitig heute in einem Abstand von im Mittel etwa bei 65.000 Kilometern. Und interessant auch für mein Thema ist diese Magnetosphäre, weil sie allgemein als Schutzschild gilt für die Atmosphäre, als Schutzschild gegen die heißen Gase, gegen die hochenergetischen Teilchen, die von der Sonne kommen und eben aufgrund der Existenz des Erdmagnetfeldes und dieser Magnetosphäre nicht einfach in die Atmosphäre eindringen könnten und dort dann Prozesse machen könnten, die uns nicht so lieb sind. Das sind also die drei wesentlichen Beiträge, die man zum Erdmagnetfeld hat. Und dieser dritte Beitrag ist insbesondere von den Strömen, kommt der her. Sie sehen hier nochmal diese Magnetosphäre schematisch. Und diese gelben Strukturen hier, das sind einfach Ströme, die in dieser Magnetosphäre fließen. Das sind Ströme auf dieser Grenzfläche zum Beispiel oder dieser Pfeil zum Beispiel. Das sind Ströme, die fließen in den sogenannten Van Allen Belts. Das werden viele von Ihnen noch kennen. Anfang der 60er Jahre, als man die ersten Satellitenmissionen hatte, da spielten diese Van Allen Belts eine große Rolle. Denn wenn Sie als Astronaut durch diese Van Allen Belts gehen, dann müssen Sie Vorkehrungen treffen, um nicht durch die Strahlung, durch die hohe Strahlung, die dort beobachtet und gemessen werden kann, getötet zu werden. Also das Gelbe sind die Ströme und die tragen auch bei zu dem Erdmagnetfeld. Nun muss man sich diese Magnetosphäre nicht als irgendein statisches Gebilde vorstellen. Die Erde selber ist natürlich auch ähnlich strukturiert, hat auch ein strukturiertes Aussehen, aber die Erde ist natürlich im Vergleich zu dieser Magnetosphäre statisch. Dieses Gebilde hier ändert sich auf Zeitskalen von Sekunden und Minuten bis zu Jahren hin und ist sehr, sehr dynamisch und sehr, sehr aktiv. Und das führt auch dazu, dass Sie permanent erdmagnetische Variationen haben. Und ich zeige Ihnen mal hier ein Beispiel für eine erdmagnetische Variation, die wir in Braunschweig in unserem magnetischen Observatorium aufgenommen haben. Und zwar ist das die stärkste Variation, die wir in den letzten 40 Jahren beobachtet haben. Hier unten ist die Zeitachse aufgetragen. Sie sehen, das ist etwa ein Tag. Und zwar ist es der 29. Oktober 2003, also knapp 2 Jahre her. Und Sie sehen hier eine der Komponenten aufgezeichnet. Es ist die horizontale Komponente. Und Sie sehen Variationen, hier relativ ruhiges Feld. Sie sehen plötzlich, wie das Feld hier sich um etwa 1000 Nanotesla ändert. Wir haben in Braunschweig ein Feld, was so normalerweise bei 50.000 Nanotesla liegt. Und Sie haben also hier innerhalb von sehr, sehr kurzer Zeit eine Änderung von 1000 Nanotesla, also eine gigantische Änderung. Wir nennen das einen sogenannten magnetischen Sturm. Wenn Sie einen Kompass gehabt hätten und der halbwegs hochqualitativ gewesen wäre, dann hätten Sie gesehen, wie sich die Kompassnadel um etwa 2 Grad verändert hat. Das ist schon ganz erheblich. Wenn Sie weiter nach Skandinavien gehen, hätten Sie für diesen Tag zum Beispiel Abweichung der Kompassnadel innerhalb kürzester Zeit von bis zu 10 Grad beobachten können. Also das ist ein Beispiel für eine erdmagnetische Variation. Aber diese Variation hat ihre Ursachen in dem dynamischen Verhalten der Magnetosphäre. Das könnte man zum Beispiel jetzt wieder nachweisen mit dem sogenannten Gausschen Trennungsalgorithmus, den ich eingangs kurz erwähnt habe. Wenn man diese Variation sich anschauen würde und würde mit Gausscher Theorie daran gehen, dann würde man sehen, das kommt von oben. Das ist eine Variation der externen Quelle. Wir können jetzt mal auf eine andere Zeitskala gehen. Was ich Ihnen gerade gezeigt habe, war so im Bereich von Minuten und Stunden. Jetzt schauen wir uns mal an, wie verändert sich das Erdmagnetfeld auf einer Skala von Jahren. Und Sie sehen hier eine Karte der sogenannten Säkularvariation. Und zwar sind das hier Änderungen Nanotesla pro Jahr. Und Sie sehen, das ist sehr, sehr unterschiedlich. Das Feld ist nicht global, ist nicht nur anwachsend, nicht nur abfallend, sondern es hängt sehr davon ab, wo Sie sich gerade befinden. Wenn Sie hier zum Beispiel im Gebiet der Bermudas sind, dann werden Sie feststellen, dass hier das Feld mit etwa 150 Nanotesla pro Jahr abnimmt. Das heißt, wenn Sie da 300 Jahre warten und es würde so weitergehen, dann wäre dort das Feld in 300 Jahren verschwunden. Das wird aber nicht passieren, da wird vorher was anderes eintreten. Oder Sie sehen hier dieses Gebiet zum Beispiel im Pazifik, da hat man Wachstumsraten von der Größenordnung 150 Nanotesla. Also es kommt wirklich darauf an, wo Sie sich auf der Erdoberfläche befinden, wie das Feld sich verändert. Das ist auf einer Skala von Jahren und wenn man hier wieder Gauss draufsetzen würde, dann würden Sie feststellen, das sind im Wesentlichen Veränderungen, die kommen von den inneren Anteilen her, die müssen irgendetwas mit dem Dynamo-Prozess zu tun haben. Nun, diese Beobachtung macht begehrlich und was Sie machen können ist, Sie können jetzt zurückgehen in der Zeit und können für immer längere Zeiträume durch die Untersuchung der Magnetisierung von Gesteinen, können Sie sich Informationen über das Erdmagnetfeld verschaffen. Und was man für gewöhnlich macht, ist, man beschreibt das Erdmagnetfeld durch sein sogenanntes Dipolmoment. Das ist dann einfach ein Maß für das Erdmagnetfeld an der Erdoberfläche. Wir haben heute so einen Wert von etwa 8 mal 10 hoch 22 Ampere Quadratmeter. Und hier sehen Sie aufgetragen über die letzten 800.000 Jahre, wie das Feld jetzt dargestellt durch das Dipolmoment, wie sich das zeitlich verändert hat. Und Sie sehen, dieses Feld ist mitnichten konstant. Es hat also eine sehr lebhafte Geschichte in der Vergangenheit gehabt. Sie sehen hier da haben wir etwa 8 und wir kommen offensichtlich aus einer Situation, wo das Feld mal viel größer gewesen ist. Ich zeige das nachher nochmal in der Vergrößerung, was das hier bedeutet. Interessant ist dieser Punkt noch hier. Dieser Punkt vor 780.000 Jahren stellt die letzte uns bekannte magnetische Umkehr dar, also eine Situation dar, wo sich Nordpol und Südpol ausgetauscht haben. Und wenn Sie mal genau in diese Kurve reinschauen, zu Zeiten dieser Umkehr wird das Feld sehr, sehr klein. Und das ist sehr interessant. Wenn so eine Umkehr stattfindet, dann kollabiert das Feld fast. Und das macht natürlich die Frage interessant, was passiert während so einer Umkehr, wenn das Erdmagnetfeld verschwindet. So, das sind die Umkehrungen, die man nachgewiesen hat für die letzten 5-6 Millionen Jahre. Und zwar ist das Diagramm so zu lesen, dass hier heute ist und hier geht es in die geologische Vergangenheit zurück. Diese Blöcke, diese schwarzen Blöcke, die geben Zeiträume an, wo wir normale Polarität haben, also Polarität, wie wir sie heute auch vorfinden. Diese weißen Abschnitte sind also Zeiträume, wo wir eine inverse Polarität haben, wo also der magnetische Nordpol auch am geografischen Nordpol sich befindet. Das hier ist jeweils diese Wechsel hier sind Hinweise auf Polaritätswechsel. Und wie gesagt, die letzte ist vor 780.000 Jahren. Wenn Sie jetzt mal diese 6 Millionen Jahre nehmen und zählen durch, wie viel Wechsel es gegeben hat, dann sind das 22. Das heißt, im Mittel haben Sie etwa alle 300.000 Jahre so eine magnetische Umkehr. Aber man muss da sehr vorsichtig sein. Sie sehen auch gleich schon hier, da ist keine direkte Periodizität drin zu beobachten. Und es ist auch so, dass dieser Prozess, der diese Polaritätswechsel steuert, mitnichten ein periodischer Prozess ist. Es sind immer wieder Versuche gemacht worden, mit noch längeren Zeitreihen eine Periodizität herauszuarbeiten. Aber ich werde Ihnen nachher noch ein Beispiel kurz nennen. Da ist sehr viel Wishful Thinking dabei. Manchmal sucht man nach Periodizitäten, die man eigentlich nicht finden kann. Diese 300.000 Jahre ist nur so ein ungefährer Anhaltspunkt, der Ihnen vielleicht sagen kann, ja, wenn die letzte Umkehr 780.000 Jahre her ist und im Mittel alle 300.000 Jahre, dann könnte es ja demnächst wieder passieren. Und das ist eine These oder eine Überlegung, die in den letzten Jahren sehr intensiv diskutiert wird. Laufen wir auf eine neue auf einen neuen Polaritätswechsel zu? Ich will Ihnen hier nochmal zeigen, eine aufgearbeitete Datensammlung von zwei Kollegen, Leonard und Fabian, die mir sehr gut gefällt. Und zwar haben sie hier Folgendes gemacht. Sie haben hier dargestellt einmal die zeitliche Entwicklung der Dipolkomponente des Erdmagnetfeldes über diese Matsuyama-Brunes-Grenze hinweg. Das ist also die letzte bekannte Umkehr, die wir gehabt haben. Und Sie sehen hier wieder, was passiert. Diese Dipolkomponente, da bricht die Amplitude sehr stark hier ein. Also wir haben wieder den Befund, den wir vorher schon gesehen haben, dass das Erdmagnetfeld während so eines Polaritätswechsels fast verschwindet. Im Mittel sind es etwa so 90% Abnahme der Intensität, die wir beobachten. Aber was interessant ist, ist diese blaue Kurve hier. Diese blaue Kurve beschreibt die sogenannten Nicht-Dipol-Anteile. Ich komme da gleich kurz noch drauf zurück. Und Sie sehen, die Nicht-Dipol-Anteile sind fast konstant während einer Umkehr. Das heißt, das, was während einer Umkehr passiert ist, eine Abnahme dieser Dipolstruktur und die Nicht-Dipol-Momente bleiben gleich. Ich will Ihnen kurz mal versuchen zu erläutern, was wir unter Dipol und Quadrupol und so weiter verstehen. Dieses Einführen des Konzepts einer Zerlegung eines komplexen Feldes, also zum Beispiel der Verteilung des Magnetfeldes auf der Erdoberfläche, verdanken wir auch Gauss aus seiner Arbeit von 1838. Und Sie sehen hier die einfachste Struktur, die Sie sich für ein Magnetfeld vorstellen können. Das ist eine Dipolstruktur. Sie haben also hier einen Pol und da den zweiten Pol. Die Magnetfeldlinien treten aus der Erde heraus zum Beispiel und treten hier wieder in die Erde ein. Sie können aber dieses System jetzt einfach verallgemeinern, können auf zwei Pole, von zwei Polen auf vier Pole, auf acht Pole und so weiter hochgehen. Und Sie sehen hier zum Beispiel, wie die Magnetfeldlinien aussehen würden, wenn Sie einen Quadrupol hätten. Dann hätten Sie 1, 2, 3, 4 Pole. Und was während der Umkehr passiert ist, dass offensichtlich diese Dipolanteile, dieser Beitrag zu dem Erdmagnetfeld, dass der sehr stark abnimmt, aber diese in etwa gleich bleiben. Und das hat zur Folge, dass natürlich der Dipolcharakter des Erdmagnetfeldes zunehmend während einer Umkehr sozusagen verschwindet und das Feld wesentlich komplexer wird. Und da können wir nochmal zurückgehen auf diese Arbeit von Leonard und Fabian. Die haben das für die Matsuyama-Brunes-Grenze mal nachmodelliert. Und Sie sehen hier einen Zeitraum von 802.000 Jahren vor heute bis 774.000 Jahren vor heute. Sie sehen hier die inverse Situation. Sie sehen hier deutlich die dipolare Struktur. Also hier gehen die Magnetfeldlinien, treten ein in die Nordhalbkugel, hier kommen sie heraus. Das ist also die inverse Situation. Dann gehen wir einige Jahre weiter und Sie sehen insbesondere hier zum Beispiel, dass hier das Feld völlig seine dipolare Struktur verloren hat und offensichtlich völlig kontrolliert wird durch diese Quadrupol- und höheren Multipolmomente, wie wir sagen. Und Sie sehen dann, wenn diese Umkehr abgeschlossen ist, dann sehen Sie auch mal wieder deutlich diese dipolare Struktur. Was Sie an diesem Bild auch sehen können, ist, Sie können sich anschauen, wie lange dauert denn so ein Polaritätswechsel. Und so ein Polaritätswechsel dauert etwa zwischen 5.000 und 10.000 Jahren. Das ist natürlich anthropogen betrachtet sehr, sehr lange, aber geologisch betrachtet ist das zack jetzt. Und das ist also ein sehr, sehr schneller geologischer Prozess, der sich hier im Inneren der Erde abspielt. Ich kann das kurz nochmal zusammenfassen, die drei Befunde, die interessant sind. Einmal Abnahme des Feldes an der Erdoberfläche um bis zu 90%. Das generiert die Frage, was passiert denn während so einer Umkehr? Dann der Befund, dass die Feldstruktur wesentlich komplexer wird und die Dauer dieser Umkehr 5.000 bis 10.000 Jahre, auch das spielt eine Rolle, wenn man in die biosphärische Fragestellung einsteigt. Ich werde immer gefragt, was ist denn die Ursache für so einen Polaritätswechsel? Und ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, und ich glaube, Herr Christensen und auch Herr Wicht, die beide Spezialisten in dieser Frage sind, die würden sagen, eigentlich ist das noch nicht hundertprozentig verstanden. Das ist eines der Hot Topics in der Geophysik. Und hier in Braunschweig, nicht in Braunschweig, sehen Sie, ich hole den Gauss eigentlich schon wieder zurück. Hier in Göttingen haben Sie wirklich eigentlich ein Zentrum. Herr Christensen hat in den letzten Jahren sehr, sehr viele Arbeiten gemacht. Herr Wicht zum Beispiel hat lange Jahre hier gearbeitet und ist einer der Experten. Und auch Herr Tilgner, da drüben sitzt er. Das ist hier so ein Hort, nicht? Eigentlich für die Erdmagnetfeldforschung. Und was Sie hier sehen, ist einfach eine Simulation, eine sehr aufwendige Simulation der dynamischen Prozesse im Erdkern. Sie sehen hier oben dargestellt den Polaritätswechsel. Sie sehen hier, die Deklination geht von der einen Richtung auf die andere Richtung über. Und wenn Sie ein bisschen Zeit hätten, dann könnte ich Ihnen das nachher noch im Detail erklären, aber ich will da nicht drauf eingehen. Das ist ein sehr, sehr komplexer Prozess, aber ich will Ihnen nur andeuten, wir sind heute gerade mit Hochleistungsrechnern in der Lage, uns diesem Problem wirklich zu nähern, und es wird vielleicht noch 10, 15 Jahre dauern, bis wir wirklich verstanden haben, was denn so eine Umkehr auslöst und was die Gründe zum Beispiel sind für diese Zeitskalen, die wir beobachtet haben. Ein äußerst aktuelles Arbeitsgebiet auch. Ne? So, gehen wir nochmal zurück auf diese Frage, steht eine Umkehr bevor? Also Kennzeichen ist die Abnahme des Feldes, und hier zeige ich Ihnen etwas vergrößert die Entwicklung des Dipolmomentes der Erde für die letzten 12.000 Jahre. Das sind also 12.000 Jahre, die Sie hier sehen, und diese rote Linie, das ist so der Mittelwert, den wir auch heute vorfinden, diese 8 mal 10 hoch 22 Ampere pro Quadratmeter. Und Sie sehen aber hier, die letzten 2000 Jahre hat das Feld rapide abgenommen. Und wenn Sie diesen Abfall des Feldes einfach linear fortsetzen, also annehmen, dass das Feld weiter so abnimmt, wie es das in den letzten 2000 Jahren auch getan hat, dann dauert es nochmal 1500 Jahre, dann wäre kein Erdmagnetfeld mehr da. Und das schürt einfach die Frage, laufen wir nicht gerade auf eine Umkehr zu? Aber dieses Bild ist auch in einer anderen Hinsicht sehr interessant. Sie sehen nämlich, dass vor dieser Abnahme vor 2000 Jahren etwa eingesetzt hat, waren wir auf einem sehr, sehr hohen Niveau. Wir hatten Werte, die lagen in der Größenordnung von 11 bis 12 mal 10 hoch 22 Ampere pro Quadratmeter. Das heißt, es kann auch sein, dass die gegenwärtige Situation der Entwicklung des Erdmagnetfeldes eigentlich nur eine Folge oder ein Hinweis darauf ist, dass das Feld sich wieder seinem normalen Zustand auch nähert. Also ich würde sagen, die Frage, ob wir uns in eine Umkehr hineinbewegen oder nicht, die ist nicht entscheidbar, da müssen wir halt einfach abwarten. und man muss ein bisschen Geduld haben. Aber die Zeitskala ist leider ein bisschen lang. Und man könnte natürlich an dieser Stelle sagen, na ja gut, wir legen das Thema beiseite. Das interessiert uns sowieso nicht mehr, aber es ist trotzdem sehr, sehr interessant, wissenschaftlich sehr, sehr interessant, einfach mal anzufangen zu verstehen, was denn passieren könnte, wenn eine Umkehr bevorsteht. Und man könnte sich fragen, was passiert denn mit uns Menschen? Nun, auch hier kann ich Ihnen sagen, ich habe überhaupt keine Angst vor der nächsten Umkehr, die könnte euch übermorgen kommen. Ich habe hier mal ganz dreist Ihnen hier gezeigt, die letzten 800.000 Jahre. Hier haben wir die Matoyama-Brunnes-Grenze, also die letzte bekannte Umkehr. Und hier sehen Sie die Entwicklung zum Homo sapiens und Sie sehen, der Gang ist immer aufrechter geworden. Also es kann uns nicht unbedingt geschadet haben. Hier könnte ich natürlich jetzt auch meinen Vortrag abbrechen und sagen, es gibt keine gravierende Wechselwirkung und man braucht keine Furcht davor zu haben. Aber das hieße aufgeben. Und es müssen ja nicht unbedingt der Mensch sein, sondern es können ja auch andere Lebewesen sein, die beeinflusst werden. Und andere Lebewesen, da gibt es Kollegen, die sind bei weitem mutiger als ich, zum Beispiel David Raub, der hat 1985 eine Arbeit veröffentlicht, Magnetic Reversals, also magnetische Umkehrung, und Mass Extinctions, also das Artensterben. Da wird der Versuch unternommen, selbst das Aussterben der Saurier mit einem Polaritätswechsel in Verbindung zu bringen. Was man macht ist, man geht hin und sammelt alle bekannte Informationen über das Artensterben, setzt da eine komplizierte Maschinerie drauf und versucht Periodizitäten zu finden. Raub findet dann eine Periodizität von 26 Millionen Jahren und dann nimmt er sich alle Informationen, die er hat über das Erdmagnetfeld, über die Polaritätswechsel und macht dort wieder mit seiner gesamten Maschinerie eine Analyse seiner Zeit rein und findet natürlich auch wieder 26 Millionen Jahre und sagt dann, da muss es irgendeinen Zusammenhang geben. Aber ganz zum Schluss seiner Arbeit schreibt er dann nimmt er alle Ergebnisse, die er vorher bekommen hat, sozusagen wieder zurück und sagt, naja, es könnte sein, aber es ist nicht nachgewiesen. Und das zeigt einfach nur, wie aktuell dieses Thema ist und uns fehlen eigentlich die experimentellen Hinweise darauf, die vielleicht darauf hindeuten könnten, dass es uns demnächst genauso geht, vielleicht wie den Dinosauriern, wenn sie denn durch einen Polaritätswechsel ausgestorben sind. Was ich nicht glaube. Ich halte das eher für Wishful Thinking hier. Aber trotzdem kann man sich die Frage stellen, was passiert denn mit Lebewesen? Wie reagieren die auf Magnetfelder? Auch da gibt es ja eine bewegte Vergangenheit. Ich glaube nicht, dass das normale Erdmagnetfeld einen großen Einfluss auf uns Menschen hat. Da müssen sie schon irgendwo in viel, viel größere Felder hineingehen, wie sie die zum Beispiel antreffen in einem Kernspintomatographen. Wenn sie da jahrelang drin leben, da hätte ich ein bisschen Bedenken. Das sind aber Felder, die sind tausendmal stärker als das Erdmagnetfeld. Es gibt aber Bakterien, die sind sehr empfindlich auf Magnetfelder. Das sind sogenannte magnetotaktische Bakterien. Die haben in ihrem Körper haben die Magnetit eingebaut und dieser Magnetit, der baut sich dort zu langen Ketten auf. Das heißt, die haben sozusagen großen Startmagneten in sich selber und das bindet sie an das Erdmagnetfeld. Und wenn die Technik funktioniert, dann kann ich Ihnen das vielleicht mal zeigen. Jetzt sollte was passieren. Ja, das, was sich hier bewegt, das sind solche magnetotaktischen Bakterien. Die hat man 1975 das erste Mal beobachtet. Und Sie sehen, diese Bakterien bewegen sich jetzt in dieser Richtung. Und wenn sie sich gleich in die andere Richtung bewegen, dann ist das eine Situation, wo man das Magnetfeld genau umgekehrt hat. Sie bewegen sich nach links, gleich wird das Feld umgeschaltet, dann bewegen sie sich alle wieder nach rechts. Das sind also sozusagen lebende Startmagneten und die sind an das Magnetfeld gebunden, drehe ich es um, dann gehen sie woanders hin. Das ist natürlich genauso, als wenn Sie im Mittelalter sich irgendwelche Segler vorstellen, die mit dem Kompass navigiert haben. Wenn da jemand von außen, der liebe Gott, plötzlich das Feld umgeschaltet hätte, dann wären die alle nicht zum Nordpol gesegelt, sondern hätten den Südpol gefunden. Aber interessant ist eben, hier sehen Sie das nochmal etwas größer, hier ist einfach interessant zu sehen, dass es in der Natur Situationen gibt, wo Lebewesen direkt auf das Magnetfeld reagieren. Aber das sind nicht unbedingt diejenigen, die uns im Folgenden weiter interessieren sollen. Was mich mehr interessiert sind sogenannte Radiolarien. Radiolarien, so Strahlentierchen, da sehen Sie hier, das sind Einzeller, da sehen Sie hier ein Bild von lebenden Einzellern. Und wenn die abgestorben sind, dann bleibt nur noch so ein Kalkgerüst übrig. Und die Größen dieser Radiolarien, die liegt so zwischen 30 Mikrometer und 1 Millimeter, diese Radiolarien bilden Teil des Planktons. Und es ist natürlich jetzt sehr interessant, mal zu untersuchen, sind solche Radiolarien oder sind solche Mitglieder des Planktons, sind die auf das Erdmagnetfeld empfindlich? Denn wenn die empfindlich sind, dann haben sie die Möglichkeit, die Nahrungskette zu beeinflussen, auch von größeren Tieren, Walen zum Beispiel, die im Ozean sind. Und es gibt eine Arbeit, die finde ich unter den vielleicht 20 Arbeiten, die überhaupt erwähnt werden, als die am überzeugendste. Es ist eine Arbeit von Jim Hayes aus dem Jahre 1971. Was Hayes gemacht hat, er hat aus dem Pazifik Bohrproben genommen und hat in diesen Bohrproben Radiolarien untersucht, und zwar das Auftreten bestimmter Typen von Radiolarien. Und hat das aufgetragen, hier oben ist nochmal die magnetische Zeitskala, das ist also die heutige Epoche, da ist die Matsuyama Brunesse-Grenze vor 780.000 Jahren. Und hier hat er verschiedene Typen von Radiolarien mal aufgetragen. Da gibt es Spezies, die zeigen sich völlig unbeeindruckt von diesen Polaritätswechseln. Die sind also immer schon da, bis sie irgendwann mal inmitten der heutigen Polaritätsepoche aussterben. Diese zweite, bei der ist das genauso, diese taucht irgendwann mal auf, während in der Nähe einer Umkehr, stirbt dann wieder aus am Ende einer Umkehr. Und diese hier haben auch etwa ihre Existenz aufgegeben, als eine Umkehr da war. Das ist die gesichertste Untersuchung, die ich kenne, soweit ich das beurteilen kann. Ich bin auch kein Experte für diese stratigraphischen Untersuchungen, die man hier machen kann. Aber das ist die überzeugendste Untersuchung, die zeigt, dass da möglicherweise ein Zusammenhang sein kann. Aber Sie sehen auch schon, der ist sehr komplex. Es gibt einige dieser Radiolarien, die überleben seine Umkehr, andere überleben sie nicht, also der Befund ist nicht sehr eindeutig. Aber es macht natürlich neugierig, und man muss sich mal fragen, wie könnte man denn, wenn hier so ein Einfluss ist, wie könnte man den denn erklären? Was ist denn der Mechanismus, den es überhaupt gibt? Solche Radiolarien haben sicherlich keinen Magnetit in sich, und darüber kann man keinen Prozess generieren, sondern man muss sich fragen, gibt es andere Prozesse, die vielleicht solche Radiolarien beeinflussen können? Nun, die erste Frage, mit der man anfängt, ist, sich zu fragen, was passiert eigentlich mit der Magnetosphäre? Ich hatte Ihnen gesagt, dass die Magnetosphäre so eine Art Schutzschild ist gegen die heißen Gase des Sonnenwindes. Und man muss sich jetzt fragen, wenn das Erdmagnetfeld praktisch bis auf 10% seines heutigen Wertes zusammenfällt, was passiert eigentlich mit dieser Magnetosphäre? Und ein interessanter Parameter, den man sich dort anschauen kann, das ist die Lage dieser Magnetopause. Wie gesagt, heute ist sie im Abstand von etwa 65.000 Kilometer auf der Tagseite. Aber die Frage ist wirklich, während einer Umkehr, gibt es überhaupt noch so eine Magnetosphäre und gibt es diesen Schutzschild überhaupt noch? Dazu haben wir mal in Braunschweig einige Skalierungsrechnungen gemacht, wie man sagt. Das heißt, wir haben die bekannte Information genommen über die Entwicklung des Erdmagnetfeldes während der vergangenen 800.000 Jahre und haben daraus abgeschätzt, wo denn die Magnetopausenlage sein müsste. Und diese schwarze Kurve hier, die zeigt Ihnen an, wo die Magnetopausenlage im Mittel während der letzten 800.000 Jahre gewesen ist. Diese beiden Kurven, oberhalb und unterhalb, das ist so eine Fehlerabschätzung für die mittlere Lage dieser Magnetopause. Und wenn Sie die Kurve mal verfolgen, naja, das ist immer so etwa bei 10 Erdradien bei 65.000 Kilometern. Nur hier, wo wir die Umkehr haben, wo das Feld also sehr stark zusammenbricht, da geht die Magnetopause auf einen Abstand von etwa 30.000 Kilometern, aber nicht näher. Also der Befund ist hier ganz einfach, die Magnetosphäre wird auch noch existieren während einer Umkehr, auch wenn das Feld um fast 90% abnimmt. Interessant ist vielleicht noch diese Kurve hier, hier habe ich mal eingetragen, wo die Magnetopausenlage ist während eines sehr extremen Ereignisses, wenn der Sonnenwind sehr, sehr stark bläst, wenn also der Druck des Sonnenwindes sehr groß ist. Und dann kann es sein, dass wir selbst heute die Magnetopause im Abstand von 5 Erdradien, also etwa 30.000 Kilometern haben. Das heißt, die Sonne spielt eine viel größere Rolle für die Struktur der Magnetosphäre und für die Dynamik der Magnetosphäre als das Erdmagnetfeld. Also wir können sicher sein, die Magnetosphäre wird auch in den kommenden Tausenden von Jahren noch bleiben und wird uns auch weiterhin als Schutzschild dienen gegen die heißen Gase des Sonnenwindes. So, auch hier könnte man wieder aufgeben, aber das tut man nicht, denn es besteht durchaus die Möglichkeit, dass man noch andere Prozesse hat, die eine Möglichkeit geben, das Plankton zum Beispiel zu beeinflussen. Und da gibt es eine schöne Untersuchung von Damon und Sonnet aus den 80er, 90er Jahren. Und wieder ist hier unten die Zeitachse aufgetragen, die letzten 12.000 Jahre. Diese Kurve hier hatte ich Ihnen schon mal gezeigt. Das ist die zeitliche Entwicklung des Erdmagnetfeldes, dargestellt durch den Dipolanteil. Und was Sie hier sehen, ist die C14-Aktivität oder der C14-Gehalt der Atmosphäre. Und wenn sich dieser C14-Gehalt, Sie kennen das vielleicht von Datierungsverfahren her, der radioaktive Kohlenstoff, den Sie hier haben, wenn sich dieser C14-Gehalt ändert, dann deutet das darauf hin, dass Sie energetische Teilchen haben, die tief in die Atmosphäre eindringen und dort aus Stickstoff C14 produzieren. Und Sie sehen, das ist wunderbar antikorreliert. Sie sehen hier eine Situation, wo das Feld sehr, sehr klein war, 6 bis 7 mal 10 hoch 22 Ampere pro Quadratmeter. Und zu den Zeiten haben wir eine sehr starke C14-Produktion oder einen sehr starken C14-Gehalt. Dieser C14-Gehalt nimmt ab, in dem Moment, wo das Erdmagnetfeld sehr, sehr stark wird. Das heißt, hier deutet sich an, dass das Erdmagnetfeld so als Moderator wirkt für den Eintritt hochenergetischer Teilchen. Und dann hätte man einen ganz anderen Prozess, nämlich nicht mehr zwischen Magnetfeld und zum Beispiel biosphärischen Agenzien, sondern zwischen hochenergetischen Teilchen, die durch das Magnetfeld einfach nur moderiert werden. Und das ist etwas gewesen, was uns in Braunschweig im Rahmen des bereits genannten Schwerpunktprogramms der DFG sehr interessiert hat. Wir haben uns gefragt, können wir nicht mal hingehen und diese Prozesse etwas genauer simulieren und modellieren. Und nur um Ihnen die Bilder, die dann gleich kommen, nochmal klar zu machen. Hier sehen Sie für eine typische Dipolsituation, also für ein sehr einfaches Magnetfeld, sehen Sie, was passiert, wenn Sie jetzt von außen hochenergetische Teilchen in die Erdumgebung einschießen, dann bekommen Sie hier eine Region in den nördlichen und südlichen Breiten, wo die Teilchen sehr, sehr guten Zugang haben. Dort können Sie sehr einfach in die Atmosphäre eindringen, aber in den äquatorialen Regionen zum Beispiel, dort sind die Teilchen einfach ausgesperrt. Und man nennt diese Breiten auch sogenannte Cut-off-Breiten. Also oberhalb dieser Breiten haben Sie Eintritt hochenergetischer Teilchen, unterhalb dieser Cut-off-Breiten keinen Eintritt dieser Teilchen mehr. Und was man jetzt auch mal machen kann, man kann einen Parameter definieren, dass Sie einfach diese Fläche ausmessen und diese Fläche ausmessen und die vergleichen mit der Gesamtfläche der Erdoberfläche. Und das nenne ich die Impact-Fläche. Und das zeige ich Ihnen auf der folgenden Grafik nochmal. Sie sehen hier nochmal verkleinert dieses Bild, was ich gerade gezeigt habe. Und hier ist jetzt aufgetragen die Impactfläche in Prozent und hier für die Energie von Teilchen. Nehmen wir mal hier Teilchen mit 1000 Megaelektronenvolt, also einem Gigaelektronenvolt. Da sehen Sie, dass für das heutige Feld etwa 20% der Erdoberfläche zugänglich sind für solche energetischen Teilchen. Aber wenn Sie jetzt in eine Umkehrsituation hineingehen, dann haben Sie bei 1 GeV schon eine Situation, dass fast die Hälfte der Erdoberfläche zugänglich ist. Das heißt, wir haben hier eine Modellrechnung gemacht, wo man ein Feld annimmt, so wie es typischerweise während einer Umkehr anzutreffen ist. Oder nehmen Sie zum Beispiel 2 GeV, dann haben Sie heute 25% der Oberfläche, aber während einer Umkehr, wenn das Feld sehr schwach ist und komplexer ist, können Sie praktisch jeden Ort an der Erdoberfläche mit diesen energetischen Teilchen abdecken. Hier nochmal genauer die Reversalsituation. Sie sehen, das Feld ist sehr, sehr kompliziert und Sie gehen jetzt auch, wenn Sie im Reversal sind, in der Polaritätsumkehr sind, dann ist es nicht mehr nur die nördliche Hälfte und die südliche Polarkappe, wo Sie diese Teilchen haben, sondern die Teilchen können überall eintreten und Sie bekommen eine sehr, sehr komplexe Struktur und Verteilung der Möglichkeit, wo die Teilchen auftreten können. Das sind Arbeiten, die eine Doktorandin von mir im letzten Jahr gemacht hat. Jetzt haben Sie den Befund, dass Sie während einer Umkehr sehr, sehr einfach die hochenergetischen Teilchen eigentlich an fast jeden Ort der Erde bringen können. Dann ist natürlich die nächste Frage, was passiert denn dann mit diesen hochenergetischen Teilchen jetzt in der Atmosphäre? Was ist die Wechselwirkung zwischen diesen hochenergetischen Teilchen und der Atmosphäre? Und da gibt es sehr interessante Arbeiten von Paul Crutzen, dem Nobelpreisträger, Chemie-Nobelpreisträger, und George Read und Sean Solomon aus den 70er Jahren. Und die können sehr, sehr deutlich zeigen, dass der Eintritt hochenergetischer Teilchen in der mittleren Atmosphäre, das heißt so in Höhen von 40, 50 Kilometern, dort über sehr komplexe atmosphärenchemische Prozesse Stickoxide bildet, NOx. Und es ist nun möglich, diese Stickoxide, diese Moleküle aus dieser Höhe von 40, 50 Kilometern runterzubringen in die Stratosphäre, in die Ozonschicht. Und wenn Sie in die Ozonschicht Stickoxide bringen, dann bauen Sie dort das Ozon ab. Und wenn Sie das Ozon abbauen, dann erhöhen Sie die UV-Strahlung an der Erdoberfläche. Das heißt, Sie haben auf einmal eine Möglichkeit gefunden, Reversalabnahme des Feldes. Damit verbunden ein sehr einfacher oder sehr vereinfachter Zugang energetischer Teilchen praktisch überall in die Atmosphäre, dort durch diese Teilchen NOx-Produktion und über die NOx-Produktion eine Beeinflussung der UV-Strahlung an der Erdoberfläche. Das ist ein Prozess, der läuft heute schon ab. Der ist also bekannt und experimentell auch nachgewiesen. Und ich kann Ihnen dazu mal einige Ergebnisse zeigen. Und zwar beobachtet man solche Effekte insbesondere während sogenannter solarer Protonenereignisse. Es gibt also Aktivitätsperioden der Sonne, wo sehr viele hochenergetische Teilchen, Protonen vornehmlich, ausgeschleudert werden. Und Sie sehen hier im Jahr 2000 mal hier 6 Tage dargestellt. Das sind sogenannte Spektren. Ich greife mal diese hier heraus. Das ist einfach ein Maß für die Teilchenflüsse bei etwa einem Gigaelektronenvolt, also relativ energetische Teilchen. Und Sie sehen, hier hat man 10 hoch minus 4 als Maß und plötzlich steigen die an um über 2 Zehnerpotenzen. Das ist ein sogenanntes solares Protonenereignis. Das ist also eine Situation, wo Sie die Atmosphäre wirklich stressen mit diesen hochenergetischen Teilchen und wo dann von Krutzen und anderen auch nachgewiesen dann Stickoxide gebildet werden und auch Ozon abgebaut wird. Aber wir können uns mal anschauen, wie effektiv dieser Prozess zurzeit ist. Und das ist von einer Arbeit eines amerikanischen Kollegen Jackman hier über die letzten 30 Jahre aufgetragen, jetzt aufgrund einer Modellrechnung, einfach der Abbau des globalen Ozons in der südlichen Hemisphäre jetzt zum Beispiel. Sie sehen hier eine Abnahme des Ozons um ungefähr 1%, hier eine Abnahme bis zu 1,5%. Diese beiden Spitzen hier, das sind die beiden bekanntesten solare Protonenereignisse 1972 und 1989. Das sind also die intensivsten Ereignisse dieser Art gewesen. Wir wissen mittlerweile aus Eiskernmessungen, dass es solche Ereignisse in der Vergangenheit auch gegeben hat und dass es viel, viel intensivere Ereignisse gegeben hat als die beiden, die man hier beobachtet hat. Und Sie sehen, diese beiden Ereignisse bringen das Ozon runter um 1%. Das interessiert keinen. 1% ist nicht so schlimm. Wenn Sie sich das anthropogen erzeugte Ozonloch anschauen, das geht bis zu 50%. Also dieses 1% würde einen nicht beunruhigen. Aber jetzt kommt hier wieder rein die Umkehrsituation, Abnahme des Feldes, erleichterter Eintritt der hochenergetischen Teilchen. Und Sie müssen sich jetzt fragen, was ist denn zum Beispiel mit solchen solaren Protonenereignissen während einer Umkehr? Was passiert, wenn wir solche Ereignisse während einer Umkehr des Erdmagnetfeldes haben? Sind die dann nicht viel gravierender? Und das ist Gegenstand eines der Teilarbeitsgebiete dieses DFG-Schwerpunktprogramms, das wir zurzeit betreiben. Sie brauchen hier nicht alles lesen. Was wir versuchen, ist ein sehr, sehr komplexer Ansatz. Wir versuchen, Folgendes zu machen. Wir versuchen, ein Modell zu erstellen der Wechselwirkung zwischen den Teilchen und der Magnetosphäre. Dann wollen wir schauen, wie wechselwirken die Teilchen, die noch in die Magnetosphäre kommen, mit der Atmosphäre. Und schließlich tun wir noch hinzu atmosphärenchemische Modelle, weil wir wissen wollen, was passiert dann mit diesen energetischen Teilchen in der Atmosphäre? Wie ist also die NOx-Produktion? Wie nimmt das Ozon ab? Und was passiert mit dem UV? Ist ein sehr, sehr komplexes System von Programmen, die wir dort ineinander schalten müssen. Und wir heißt einerseits meine Gruppe in Braunschweig, dann aber 2 Arbeitsgruppen an der Universität Bremen und Frau Kallenrode an der Universität Osnabrück. Wir sind also hier sehr intensiv mit einigen internationalen Partnern zusammen und versuchen, dieses komplexe Prozessschema hier nachzustellen, um zu wissen, was passiert hier überhaupt während so einer Situation. Und ich will Ihnen mal zeigen, was passieren kann. Das sind jetzt so erste Ergebnisse, die man machen kann. Das ist von einer Arbeit von Miriam Sinnhuber in Bremen, das ist eine Atmosphärenchemikerin. Sie sehen hier 3 verschiedene Situationen dargestellt. Diese Situation ist sozusagen die heutige Situation, das heutige Magnetfeld. Und was man hier gemacht hat, ist, man hat ein solares Protonenereignis aus dem Jahre 1989, über das sehr viel Information vorliegt. Das haben wir in dieses Modell hineingesetzt und haben dieses Ereignis nachmoduliert. Und Sie sehen dann zum Beispiel, dass hier auf der Nordhalbkugel hier eine Abnahme der Ozonsäulendichte von einem halben Prozent etwa auftritt. Das ist das, was man auch erwarten würde. Solche Rechnungen dienen uns dazu, um unsere Module, um unsere Modelle einfach zu verifizieren, um sicher zu sein, dass wir da auch keinen Unsinn rechnen. Dann haben wir mal Folgendes gemacht, oder Frau Sinhuber hat es gemacht. Sie hat dann nicht nur das eine Ereignis genommen, sondern sie hat dann mal mehrere dieser Ereignisse in kurzer Reihenfolge für die heutige Magnetfeldsituation hintereinander gesetzt. Das sind jeweils die Ereignisse hier. Das ist die Zeitachse, das ist einfach Modelljahre. Also hier ist das eigentliche Event, dann hat sie kurz danach ein zweites folgen lassen und dann nochmal ein drittes. Und Sie sehen, da passiert so einiges in dieser Situation. Haben Sie eine schnelle Abfolge solcher Ereignisse, dann können Sie dieses natürliche Ozonloch, was hier entsteht, durchaus so weit treiben, dass Sie plötzlich 20% der Ozondichte zerstören. Das ist dann natürlich, ist dann kein anthropogen erzeugtes Feld. Und worauf wir natürlich abzielen, ist, dass wir sehr realistische Magnetfeldmodelle machen und dann schauen, wo nimmt denn in welchem Maße die Ozondichte ab. Das ist sehr, sehr komplex. Ich zeige Ihnen nur ein Extrembeispiel, nämlich das Extrembeispiel, dass Sie das Magnetfeld ganz wegnehmen. Sie nehmen es ganz weg und das bedeutet, dass die Teilchen gleichberechtigt von allen Seiten auf die Atmosphäre einprallen können. Und dann passiert was sehr Drastisches. Kein Magnetfeld und aber auch wieder diese drei Ereignisse hintereinander geschaltet. Da sehen Sie, mit einer kleinen Verzögerungszeit von etwa einem Jahr entsteht hier ein gigantisches Ozonloch. Da geht die Ozondichte um etwa einen Faktor 2 zurück, also 50% der Ozondichteabnahme. Und das ist schon sehr, sehr drastisch. Das ist wirklich drastisch, wenn Sie natürlich ein Ozonloch erzeugen können, wo die Ozondichte um 50% abnimmt. Dieses Ozonloch taucht nur in den Polargebieten auf. Das hat damit zu tun, auch wenn die Teilchen hier eindringen würden, und das tun sie tatsächlich auch, weil wir das Magnetfeld ganz weggenommen haben, aber der Effekt tritt hauptsächlich in der Polarregion auf. Das hat damit zu tun, wie sie die Stickoxide in der Atmosphäre bewegen können, und das hängt mit dem sogenannten Polarwirbel zusammen. Also wenn wir nach einem experimentellen Fund suchen, dann würden wir eigentlich suchen müssen in den Polarregionen, und zum Beispiel in polaren aquatischen Regionen. Also wir müssten uns Daten anschauen von Plankton aus aquatischen, aus polaren, aus arktischen Regionen. Also 50% Abnahme des Ozongehaltes hier. Und schauen wir uns mal an, was mit dem UV passiert. Und UV ist natürlich das, was wirklich dann eine Rolle spielt. Hier ist für die verschiedenen Breiten wieder über die Zeit dargestellt, einfach die Änderung der Strahlungsdichte im Prozent dargestellt. Sie sehen, in mittleren Breiten passiert überhaupt nichts. Bei 45 Grad, naja, da ist schon eine Zunahme um 10%, aber Sie sehen, wenn Sie in die arktischen Regionen gehen, dann haben Sie plötzlich eine Zunahme der UV-Strahlung von 75%. Und da wird es dann eigentlich sehr interessant. Also wenn Sie sich jahrelang unter 75% erhöhten UV-Strahlungseinfluss befinden, dann passiert schon etwas. Und Sie können sich vorstellen, dass man hier dann auch eventuell einen Prozess hat, wo man jetzt sagen kann, so, das könnte natürlich insbesondere die Radiolarien betreffen. Und das ist der nächste Schritt, den wir noch nicht vollzogen haben. Wir sind gerade dabei und versuchen von der DFG mal wieder Geld zu bekommen, um den Einfluss von UV-Stress auf aquatische Ökosysteme zu untersuchen. Das will ich mit zwei Kollegen aus Braunschweig machen, einer Geologin und einem Geoökologen. Und Sie sehen, das Problem wird immer breiter und immer größer, wenn Sie das wirklich verstehen wollen. Deswegen müssen Sie Leute von den Seiten auch hinzuholen. Aber Sie haben jetzt auch mal zumindest eine durchaus darstellbare Prozesskette, die Ihnen einen Hinweis geben kann, wie denn ein Polaritätswechsel eine Auswirkung auf die Biosphäre haben könnte. Aber Sie sehen, Sie müssen das Erdmagnetfeld, die Magnetosphäre, die Atmosphäre, die Ozonosphäre und letztlich dann auch die Biosphäre mit in so ein System einkoppeln. Das ist extrem komplex. Und wir sind relativ bescheiden. Was wir eigentlich nur wollen, ist mit solchen Modellen, wir wollen sehen, was könnte denn passieren. Und wenn Sie wissen, was passieren könnte, dann wissen Sie auch in natürlichen Daten, zum Beispiel in Ozeanböden, wo Sie nach Radiolarien suchen können, dann wissen Sie auch, wonach Sie suchen. Sie wollen zum Beispiel einfach wissen, wie quantitativ wichtig ist denn so ein Prozess. Der Prozess ist bekannt, aber Sie wissen nicht, wie er quantitativ darstellbar ist. Und das können wir natürlich mit solchen Modellrechnungen erstmal verstehen und wissen dann überhaupt, wo wir in dem Heuhaufen nach der Stecknadel sozusagen dann suchen müssen. Und das ist natürlich nur der erste Schritt. Und das Ziel wird sein, dann auch geologische Archive zu definieren, sogenannte Proxy-Archive zu definieren, in die wir dann wieder zurückgehen mit dem Wissen über mögliche Prozesse und dort nachschauen, finden wir denn experimentelle Bestätigungen für das, was hier so als Spekulation sozusagen in den Raum gestellt worden ist. Aber Sie sehen, wissenschaftlich, nicht nur physikalisch, sondern auch weitergehend ist das eine sehr interessante Fragestellung, die auch viele andere Fachgebiete mit hineinzieht, natürlich die Meeresbiologen auch. Und wenn ich mal zusammenfasse, hoffe ich, dass Sie gesehen haben, es macht Sinn, über so einen Zusammenhang zwischen Polaritätswechsel und Biosphäre mal nachzudenken. Das ist äußerst spannende Wissenschaft. Da können Sie viel lernen und auch viel nachweisen. Aber einen Nachweis, einen Zusammenhang für einen Nachweis gibt es bisher nicht. Es gibt Hinweise, die machen einen, stimmen einen positiv und lassen einen einsteigen in diese Problematik. Aber uns fehlt es einfach noch an einem quantitativen Aspekt dieser Wechselwirkungsprozesse. Dankeschön.